온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 549. In der Corona-Pandemie wurden gesellschaftliche Unterschiede erneut richtig krass sichtbar. Besonders die indigenen Gruppen Lateinamerikas blieben bei den Corona-Politiken der einzelnen Staaten weitgehend außen vor. Ein Beitrag von Mirjana Jandik und Janua Lisette Atamain aus Peru zeigt, wie die Corona-Politik das historisch gewachsene Misstrauen der Indigenen gegen den Staat wieder verschärft hat. In Honduras lief es ähnlich. Während der Corona-Pandemie waren die Garifuna-Gemeinden auf sich selbst gestellt. Eine Garifuna-Organisation eröffnete daher 33 Covid-Zentren. Aus einem Teil davon sind mittlerweile Zentren für traditionelle Heilmethoden geworden. Die Casas de Salud Ancestral. Steffi Wassermann und Jutta Blume besuchten die Zentren im Rahmen ihrer Reise im August. Über El Salvador berichten die Aktivistinnen Sonja Urrutia und Veronika Guerra während einer Rundreise in Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation lobte das Land erst für sein vorbildliches Pandemiemanagement. Nun wurde bei Ausgaben für Medikamente und Hygieneprodukte ein Korruptionsfall aufgedeckt. Mirjana Jandik traf sie im Büro der ILA und fragte, wie Pandemiemanagement und politische Krise zusammenhängen. Mehr zum Thema Pandemiebekämpfung in Lateinamerika, Patente und Impfen findet ihr übrigens in der neuen Ausgabe des Lateinamerika-Magazins ILA aus Bonn. Viel Spaß beim Hören wünscht nun das Onda-Info-Team.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Ich habe geträumt, dass ich Babasco in den Fluss geworfen habe, zum Fischen. Und dann sind ganz viele Fische gestorben.
Juana Schunti ist 57 Jahre alt und verdient ihren Lebensunterhalt mit Kunsthandwerk. Sie lebt in Rio Soritor, einer Gemeinde im Department San Martin im peruanischen Amazonastiefland. In dem Andenstaat verlief die Corona-Pandemie katastrophal. Und das zeigt nicht nur die Defizite im Gesundheitssystem auf, sondern auch die tiefe Vertrauenskrise zwischen Staat und indigener Bevölkerung. Die indigene Community-Journalistin Janua Lisette Atamain hat sich in ihrer Heimatgemeinde umgehört.
Als Mitte März 2020 der Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde, hat meine Gemeinde das gemacht, was sie schon immer gemacht hat. Das, was unsere Großväter und Großmütter gemacht haben, als früher all die anderen Pandemien kamen. Pocken und Masern zum Beispiel. Wir haben uns abgeschottet, die Eingänge zu unserer Gemeinde geschlossen und viele Familien haben sich in die Wälder oder auf ihre Felder zurückgezogen, um sich zu schützen.
Janua Lisette kommt auch aus Rio Soritor. Die 37-Jährige hat in Lima studiert und ist jetzt, 2,5 Jahre nach Ausbruch der Pandemie, wieder viel unterwegs. Die ersten Monate der Pandemie hat sie aber ausschließlich in ihrer Heimatgemeinde verbracht. Rio Soritor ist eine indigene Gemeinde der Ans. So nennen sich die Menschen selbst, aber weiter verbreitet sind die Bezeichnungen Aguajun oder Aguaruna. Wie die Kunsthandwerkerin Juana Schunti und auch andere aus ihrem Dorf, hatte Janua Lisette bereits vor dem Ausbruch der Pandemie Visionen. In ihrem Fall durch das halluzinogene Heilkraut Ayahuasca.
Im Oktober 2019 nahm ich Ayahuasca. Ja, da habe ich definitiv gesehen, wie alle isoliert waren. Es sah aus wie eine Geisterstadt. Und sehr viele Menschen waren im Krankenhaus.
Peru ist nach offiziellen Zahlen das Land mit den meisten Corona-Toten weltweit. Mit Abstand. Wie kam es dazu? Die Tropenmediziner Alvaro Schwab und Carlos Seas antworten, dass Peru bereits vor der Pandemie im regionalen Vergleich mit am wenigsten für Gesundheit ausgegeben hat. Intensivbetten gibt es insgesamt zu wenig und die sind dann stark konzentriert in der Hauptstadt Lima. Auch mangelt es an Gesundheitspersonal und das Krankenversicherungssystem ist zersplittert in verschiedene private und staatliche Subsysteme.
In Assemblea de la comunidad se acordó que seamos solidarios entre nosotros.
In der Gemeindeversammlung haben wir beschlossen, untereinander solidarisch zu sein. Weil das Gesundheitssystem prekär ist, haben wir beschlossen, dass die Gemeindebewohnerinnen nicht ins Krankenhaus gehen. Denn wenn es ausgelastet ist, es kein Personal gibt und die Versorgung defizitär ist, dann ist das Krankenhaus für uns wie eine Schlachtbank. Also haben wir uns im Dorf umeinander gekümmert und uns auch nicht voneinander isoliert. Als meine Familie krank wurde, haben uns andere Familien Bananen und Yuca gebracht.
Manche hätten Medikamente aus der Apotheke genommen. Aber vor allem versuchten die Leute in Rio Soritor mit lokalen Heilpflanzen zu genesen. Zuletzt haben wir hier Wilson Atamain gehört. Er ist Anthropologe und der Bruder von Yanua Lisset. Die Pandemie hat viele Menschen in Rio Soritor auch in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Es gab Hilfsprogramme vom Staat, etwa Geldzahlungen und Lebensmittel. Und viele Familien profitierten davon auch, meinten Yanua Lisset und Wilson. Aber wer nicht offiziell im Register des Entwicklungsministeriums gemeldet ist, so wie etwa die Kunsthandwerkerin Juana Schunti, hatte auch keinen Zugang zu den Hilfen.
Es waren verlorene Jahre.
Mit einer Impfkampagne wollte die peruanische Regierung vergangene Versäumnisse wieder ausgleichen. Heute gelten etwa 84% der peruanischen Bevölkerung als vollständig geimpft. Die Kampagne erreichte jedoch nicht alle. Vor allem in der Amazonasregion ist die Impfquote niedriger als im Landesdurchschnitt. Wilson, der Anthropologe, hat eine Erklärung, warum die Impfkampagne im Amazonasgebiet so schleppend verlief.
El Estado dijo, bueno, vamos a ofrecer las vacunas a las personas más vulnerables. Se incluía, ¿no?, entre la población de los adultos mayores.
Der Staat hat die Impfung zuerst vulnerablen Gruppen angeboten. Dazu zählten Ältere, aber auch die indigene Bevölkerung. Vermutlich hatte der Staat die besten Absichten. Aber bei den Indigenen, vor allem bei den Ahns, kam das ganz anders an. Man dachte, wir sind die Versuchskaninchen. Wenn wir nicht sterben, impfen sie auch die städtische Bevölkerung. Und dieses Misstrauen kommt ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein historisches Misstrauen.
La desconfianza además no se ha ganado de la noche a la mañana. Es histórica. La crisis de las relaciones generadas por muchos años, implementadas desde el proceso de la formación de los estados republicanos, donde se le ha enajenado a la población en su territorio.
Die Vertrauenskrise geht auf die Zeit der Republikgründung zurück, wo die indigene Bevölkerung schrittweise von ihren Territorien entfremdet wurde. Rechtlich gehörte ihnen zwar das Land, aber nicht die Ressourcen im Boden. Wie will der Staat jetzt ein Vertrauen aufbauen, wenn er historisch gesehen die Rechte der indigenen Bevölkerung missachtet, sie diskriminiert und getötet hat?
Enajenación, has estado tratando de matar a la población, generando esta negación de los derechos que tienen las poblaciones originarias.
Das Verhältnis zwischen Staat und indigener Bevölkerung ist auf dem gesamten Kontinent ja nicht unbedingt von Wohlwollen geprägt. In Peru ist nach 2,5 Jahren einer Corona-Politik, die die Bedürfnisse und Rechte der indigenen Bevölkerung nicht ernst nimmt, der Graben wohl noch ein wenig tiefer geworden. Und daran scheint aktuell auch der Präsident Pedro Castillo, der mit vielen Versprechen für die indigene und kleinbäuerliche Bevölkerung angetreten war, nichts zu ändern.
Das hier ist Anisverbene. Sie duftet und eignet sich gut für Tee. Sie hilft bei Herzproblemen. Dafür macht man einen Aufguss. Und hier sehen wir Zitronengras. Alles hier hat sein spezielles Aroma. Damit macht man Tee. So bündelt man es, knickt es und kocht es in Wasser auf. Das gibt einen gesunden Tee. Er hilft bei Magenverstimmung und überhaupt für alles.
Urta Cristanto, genannt Tita, führt uns durch den Kräutergarten des Zentrums für traditionelle Medizin in Trujillo an der honduranischen Karibikküste. In der Mitte des weitläufigen Geländes stehen zwei kleine runde Lehmhäuser mit Palmdächern, die Casas de Salud Ancestral. Die Ancestros, die VorfahrInnen, spielen in der Kultur und Spiritualität der afroindigenen Garifuna eine sehr große Rolle. Tita, eine Garifuna in den 60ern, hat die meisten Kräuter hier selbst gepflanzt. Es sollen außerdem noch Obstbäume dazukommen. Titas Neffe, Mario Solorzano, betreibt mit 4 Mitstreiterinnen die Casa de Salud Ancestral etwas außerhalb des Stadtzentrums. Von seiner Großmutter hat er die Kunst entspannender Massage erlernt. Die medizinischen Tees weiß er auch für sich selbst zu schätzen.
Ich bin Diabetiker. Ich bin 32 Jahre alt und nehme keinerlei Tabletten aus der Apotheke. Um den Blutzucker zu senken, nutzen wir den Nimbaum, die Guaveblätter und Knoblauch auf nüchternen Magen. Alles, was ich und meine Companeros einnehmen und was wir den Leuten geben, ist natürlich. Und es hält meinen Blutzucker auf einem normalen Niveau.
Die Casa de Salud Ancestral in Trujillo ist eines von 7 traditionellen Gesundheitszentren, die seit März 2020 in den Garifuna-Gemeinden in Honduras entstanden sind. Ursprünglich ging es in den Häusern ausschließlich um die Prävention und Behandlung von Covid-19. Melissa Martinez lebt in der Garifuna-Gemeinde Punta Gorda auf der Insel Roatán. Sie erinnert sich an die Angst zu Beginn der Pandemie.
Wir haben Kontrollposten eingerichtet, um unsere Gemeinde zu schützen, damit Covid nicht reinkommt. Das war eine Odyssee für uns, an beiden Zugängen der Gemeinde präsent zu sein.
Covid-19 schaffte es trotzdem nach Punta Gorda und schließlich wurde das Dorf von außen abgeriegelt. Das Inselkrankenhaus war nicht mehr erreichbar.
Die Pandemie traf auf ein kollabiertes Gesundheitssystem, das bis heute nicht funktioniert. Wir haben beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen,
sagt Miriam Miranda, die Koordinatorin der Garifuna-Organisation Ofrané. Zusammen mit Ofrané organisierten die Gemeinden ihre eigenen Präventionsmaßnahmen. In Punta Gorda tat sich eine Gruppe von 15 Frauen zusammen. Sie nähten Masken und begannen, nach Rezepturen für immunstärkende Tees zu suchen.
Wir wussten erst einmal nicht, wie wir die Tees herstellen sollten. Aber mit Hilfe der Companeras aus anderen Zentren haben wir es gelernt. Und wir wurden richtig bekannt, weil wir einen Tee gemacht haben, der in der Pandemie rettend war. Hier in der Casa Ancestral von Punta Gorda. Alle Welt kam hierher wegen des Tees gegen Covid.
Selbst aus dem Inselkrankenhaus wurden sie angerufen und sollten den dortigen PatientInnen den Tee bringen. Und wegen des berühmten Tees gegen Covid heißt das Zentrum noch immer das Teehaus. Aber zuvor gab es jede Menge Gegenwind.
In der Pandemie wurde die Gewalt und die Diskriminierung noch stärker. Denn es wurde behauptet, wir Schwarzen brächten Unheil. Darunter haben wir sehr, sehr, sehr gelitten.
Tee Nummer 2 zur Abwehr des Coronavirus. Zimt, Anisverbene, Zitronenblätter, Cancerina. Zu gleichen Teilen verwenden, zunächst das Wasser erhitzen, dann die Zutaten zugeben. 3 Minuten kochen lassen und dann vom Feuer nehmen.
Vor der Casa de Salud in Triunfo de la Cruz gießt eine Frau den immunstärkenden Tee durch ein großes Sieb. Er schmeckt kräftig, der Zimt darin verleiht ihm eine süße Note. Um sie herum rennen Kinder und Jugendliche. Heute findet hier ein Treffen zum Thema Massage statt. Auch die 94-jährige Gloria Martinez ist zu dem Treffen gekommen.
Ich komme hierher, damit die jungen Leute was lernen. Ich mache das schon lange.
Zwei, die bei ihr lernen, sind Natalie und Alison, 17 und 18 Jahre alt. Sie kommen 3-mal in der Woche ins Gesundheitszentrum, erzählt Natalie.
Ich will noch viel mehr hier lernen, denn Großmutter wird später nicht mehr da sein, wir aber schon. Deshalb interessiert mich das sehr.
Die Zentren sind auch fantastische Orte, um unsere kulturelle Identität wiederzuerlangen. Dorthin kommen alte Frauen und sie geben ihre Ideen weiter, wie die Gesundheit verbessert werden kann. Das sind wunderbare Begegnungsräume. Ich bin davon begeistert und ich finde, es war eine wichtige und weise Entscheidung von Ofrané, diese Prozesse zu fördern,
sagt Miriam Miranda. Zu einem solchen Begegnungsraum ist zum Beispiel das Teehaus in Punta Gorda geworden. Die Leute aus der Gemeinde kommen nicht nur für Heiltees, zum Blutzuckermessen oder zur Massage. Sie kommen auch auf einen Teller essen und ein Gespräch. Am Anfang waren warme Mahlzeiten sehr wichtig, denn die Menschen blieben wegen des Lockdowns ohne Arbeit. Viele hatten nicht genug Geld für Lebensmittel. Heute beobachtet Melissa Martinez, dass viele das Gespräch suchen.
Viele Leute kommen ins Gesundheitszentrum, ohne krank zu sein. Oft wollen sie sich nur hinsetzen und ein bisschen reden, sich die Probleme, die sie zu Hause haben, von der Seele reden. Und sie gehen fröhlich und zufrieden. Das heißt, wir lernen hier von allem etwas. Wir sind Psychologinnen, Lehrerinnen, Mütter, alles.
Von den traditionellen Gesundheitszentren könnten ganz neue Impulse ausgehen, meint Miriam Miranda.
Unglaublich. Ich glaube, dass wir ausgehend vom Bereich Gesundheit viel zurückgewinnen können. Von der Gesundheitsfürsorge im engeren Sinn hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung. Etwa, dass wir sauberes Wasser brauchen. Oder dass zum Beispiel in den Gesundheitszentren diskutiert wird, was mit dem Thema Plastik passieren soll. Von dort aus verändern wir Stück für Stück das Leben.
Wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation geht, hat El Salvador die Pandemie ganz besonders vorbildlich gemanagt. Das sehen aber nicht alle so. Da gibt es zum Beispiel das Investigativmedium El Faro, die aufgedeckt haben, dass Korruption an der Tagesordnung war. Bei Ausgaben für Medikamente und Hygieneprodukte und auch bei der Verteilung von Lebensmittelpaketen. Im Kontext von El Salvador passt das zum Grundwiderspruch der Regierung von Nayib Bukele. Reichtum wird von unten nach oben umverteilt, arme Stadtviertel werden im Namen der Kriminalitätsbekämpfung militarisiert und kritische Stimmen verfolgt. Trotz all dem ist Bukele einer der beliebtesten Politiker Lateinamerikas.
Mi nombre es Sonia Urrutia.
Hola, Verónica Guerra.
Sonia Urrutia und Verónica Guerra mobilisieren mit ihren Organisationen landesweit gegen eine Politik, die in ihren Augen immer autoritärer wird. Sonia ist Gewerkschafterin und Vorsitzende im Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Verónica ist feministische Aktivistin und Teil der Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares. Das sind beides Zusammenschlüsse von verschiedenen sozialen Organisationen und Initiativen. Im September luden die Infostelle El Salvador, das Encota-Netzwerk und das Zentralamerika-Sekretariat die beiden zu einer Rundreise nach Deutschland ein, um hier von der aktuellen Lage zu berichten. Wir haben Sonja und Veronika in Bonn getroffen, um sie zu fragen, wie El Salvadors Pandemie-Management und die politische Krise zusammenhängen.
In der Pandemie gab es auch Dinge, die gut gelaufen sind. Die Beschaffung von Impfstoff zum Beispiel. Aber in den schwierigsten Phasen wurden keine adäquaten Maßnahmen ergriffen. Insgesamt war auch das Pandemie-Management intransparent.
Findet Veronika Guerra. Sie ist Mitte 30, zweifache Mutter, liebt Heavy Metal und war gerade das erste Mal in Deutschland. Veronika ist Sozialarbeiterin und kennt sich in Gesundheitsthemen aus. Sie sitzt mit am runden Tisch für sexuelle und reproduktive Gesundheit des Nationalen Gesundheitsforums von El Salvador. Und wenn sie sagt, dass das Pandemie-Management intransparent war, dann meint sie damit zum Beispiel das, was Ende 2020 herausgekommen ist. Die Generalstaatsanwaltschaft hat das Gesundheitsministerium durchsuchen lassen, weil es Hinweise darauf gab, dass es in 2/3 der Pandemieausgaben zu sogenannten Unregelmäßigkeiten kam, sprich zu Korruption. Pandemieausgaben, das sind zum Beispiel Einkäufe von Masken oder Medikamenten.
Eran como 16 casos abiertos que tenía la Fiscalía General de la República.
Es gibt aktuell 16 offene Fälle bei der Generalstaatsanwaltschaft. Am 1. Mai 2021 wurde der Generalstaatsanwalt, der mit diesen Fällen betraut war, einfach entlassen. Das zeigt, wie intransparent die salvadorianische Politik ist. Die staatlichen Institutionen existieren nur noch auf dem Papier. Trotzdem gehen unsere Steuergelder dafür drauf.
Las instituciones se han vuelto pasapapeles.
Mit staatlichen Geldern sollten zum Beispiel auch Lebensmittel an einkommensschwache Familien verteilt werden, um sie in der ersten Zeit der Pandemie zu unterstützen. Viele von diesen Lebensmittelpaketen sind aber nie bei den Leuten angekommen. El Faro, das von der Regierung gehasste Investigativmedium, hat Ende 2021 darüber berichtet, dass hohe Regierungsbeamte 42.000 Lebensmittelpakete, die für arme Familien gedacht waren, an einen Schmuggler verkauft haben. Die Generalstaatsanwaltschaft, die in dem Fall ermittelte, wurde, wir haben das gerade von Veronika gehört, von der Regierung Bukele 2021 entlassen. Der Fall bleibt also offen.
A veces siento que el tiempo ya no me alcanza y en la policía no puedo tener confianza si el gobierno y delincuencia son una sola alianza.
Währenddessen ist die Armut in El Salvador im ersten Pandemiejahr um 4,6% gestiegen. El Salvador hatte zwar einen der strengsten Lockdowns weltweit, der wahrscheinlich auch viele Ansteckungen verhindert hat, aber wie in so vielen Ländern galt auch hier, zu Hause bleiben muss man sich leisten können. Viele konnten das aber nicht, wie Sonja Urrutia weiß. Der Gewerkschaftsvorsitzenden merkt man an, dass sie hauptberuflich Reden hält und Menschen überzeugt.
Más de 2 millones salvadoreños, uno de cada 3 estarían en dicha condición. Vemos que a diario sale la migración.
Aktuell leben 2 Millionen SalvadorianerInnen, das ist 1/3 der Bevölkerung, in Armut. Deswegen emigrieren immer mehr Menschen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, mehr Personen sind im informellen Sektor tätig. Es heißt, Bukele halte als erster Präsident San Salvador sauber. Wie? Indem er die Anführer der Bewegungen informeller Arbeiter festnehmen lässt.
En el mercado, representantes. Líderes de los vendedores independientes de los mercados los metió preso primero.
Wer Bukele kritisiert, hat es nicht leicht in El Salvador. Man sieht das an dem Fall, der gerade erwähnt wurde, von der Generalstaatsanwaltschaft, die während ihren unbequemen Ermittlungen einfach ersetzt wurde. Aber das gilt genauso für JournalistInnen und AktivistInnen, erzählt Sonja.
En este régimen de excepción se está dando la persecución a las voces críticas. Ya sea voces de sindicatos, periodistas.
Kritische Stimmen werden verfolgt. GewerkschafterInnen, JournalistInnen, InfluencerInnen. So soll verhindert werden, dass Bukeles schmutzige Geschäfte mit staatlichen Geldern ans Licht kommen. Das Institut für öffentlichen Informationszugang, das allen offenstehen sollte, wird aktuell vom Präsidenten kontrolliert. Ebenso wie das Parlament, in dem Bukele Dekrete diktiert. Auch nicht Regierungsorganisationen werden verfolgt.
Y la bancada CIAN simplemente se dedica a apretar los botones. Como también se da una persecución a ONGs.
Todos gritan basta ya, pero ya. No, no, no callarán. Se unieron la voz de todos y gritan basta ya. No más violencia, basta ya. No más violencia, basta ya. No más violencia.
Mit dem Ausnahmezustand, der seit März im Land gilt, spitzt sich die Situation zu. Er wurde verhängt, nachdem es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Gangs gekommen war, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden. Dabei war Bukele ja eigentlich bekannt für seine Politik der harten Hand gegenüber den Banden. In den ersten 2 Jahren seiner Amtszeit sind auch die Mordraten zurückgegangen. Aber BeobachterInnen vermuten dahinter geheime Absprachen zwischen der Regierung und den Banden. Seit März wird jetzt dieser Ausnahmezustand immer wieder verlängert. Langsam scheint er zum neuen Normalzustand zu werden. Und die Notstandsgesetze werden nicht nur dazu genutzt, Gangmitglieder festzusetzen, meint Sonja.
Sí, algunos personas que pueden ser pandilleros, pero realmente el régimen de sección.
Zwar wurden ein paar Bandenmitglieder festgenommen, aber vor allem dient der Ausnahmezustand dazu, Unschuldige und Oppositionelle festzunehmen. Wir haben heute wieder politische Gefangene, ehemalige Politiker und Militärs der FMLN, die ohne Verfahren im Gefängnis sitzen.
Veronika ergänzt, dass Frauen und Jugendliche auf spezifische Weise betroffen sind.
Este estado de excepción ha servido para cumplir cuotas diarias de detenidos y de detenidas, pero mayoritariamente son hombres. Entonces,
die Sicherheitskräfte müssen im Ausnahmezustand tägliche Festnahmequoten erfüllen. Verhaftet werden meistens Männer. So müssen die Frauen den Arbeitsanteil der Männer auffangen. Sie kümmern sich um Haushalt und Familie und verdienen oft im informellen Sektor gerade das Nötige, um zu überleben. Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten. Das macht die Frauen kaputt. Jugendliche werden willkürlich festgenommen. Teilweise werden Kinder im Grundschulalter vom Staat entführt und in Rehabilitationszentren gesteckt, bis sie ein Verfahren kriegen, was eigentlich in bis zu 72 Stunden passieren muss, dauert es bis zu 6 Monate. Von manchen Menschen, die zu Beginn des Ausnahmezustands verschwunden sind, wissen wir bis heute nicht, ob sie noch leben, ob sie im Krankenhaus sind oder in welchem Gefängnis sie sitzen.
El estado de excepción y hasta la fecha no sabemos si están vivos, si están en un hospital, en qué centro penitenciario están.
No queremos más violencias hacia las mujeres, que se respete la vida por el hecho de ser seres. Basta ya de niñas desaparecidas, basta ya de ver cómo acaban con nuestras vidas.
Die Gewalt und die Korruption der Bukele-Regierung verhindern eine nachhaltige Bekämpfung der Armut. Ebenso wie einen gerechten Zugang zu den Mitteln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Für Veronika und Sonja ist klar, dass die Antwort auf diese politische Krise nicht aus dem Parlament, sondern von der Straße kommt.
El bloque de resistencia y rebeldía popular estamos haciendo el llamado a las diferentes organizaciones.
Der BRP ruft alle revolutionären, demokratischen und progressiven Organisationen dazu auf, eine breite Front zu bilden, um diese Regierung zu stürzen, die so viel Schaden angerichtet hat. Da wir nicht mehr auf die FMLN als Partei zählen können, ist es jetzt an den sozialen Organisationen, auf den Straßen für die Rechte der salvadorianischen Bevölkerung zu kämpfen.
En este momento hemos considerado que es el momento del movimiento social y popular, que estamos queriendo dar la batalla en la calle.
Siendo abusada, gobierno no hacen nada. Esta lucha no termina, vaya toda mis hermanas. Miran cómo nos tratan, la niña, las mujeres. No se violan, no se queman, no se matan. Pero ya no, no, no callarán.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.